Liebe Leute, grüß euch. Es ist Folge 19 von Dudes und bevor wir loslegen, möchten wir kurz auf etwas hinweisen, beziehungsweise wir möchten etwas machen. Ihr habt alle mitbekommen, in den letzten Tagen und in der letzten Woche war einiges los, auch bei uns im Umkreis. Es gab eine Hochwasserkatastrophe, viele Häuser wurden zerstört, ganze Städte wurden quasi überrollt, Menschen sind gestorben. Wir sind dann natürlich auch mit den Gedanken bei den Betroffenen und haben uns überlegt, wie wir das heute vielleicht zumindest im kleinen Rahmen in die Folge einbinden möchten und haben uns dafür einen ganz besonderen Weg entschieden. Ihr wisst, jede Woche gibt es bei uns in der Folge den Klugschiss der Woche. Und diesen Klugschiss der Woche möchten wir heute nutzen, um auf eine Kleinigkeit hinzuweisen, die vielleicht vor allen Dingen nach der letzten Woche für alle interessant sein könnte. Angefangen hat es damit, eine Dame hat uns geschrieben bei Instagram, ihr Name ist Kati und die hat uns Folgendes geschrieben als Klugschiss der Woche. Danke Kati dafür schon mal. Ich habe heute etwas von meinem Freund, der Feuerwehrmann ist, gelernt, was jeder Bürger wissen sollte und für mich komplett neu war. Wenn die Sirene für die Freiwillige Feuerwehr ertönt, ignoriert man das gerne, weil man davon ausgeht, dass die Freiwillige Feuerwehr einen Einsatz hat und sich alle einfinden sollen. Aber da gibt es einen Unterschied. Das eine ist die Feuerwehr und das andere Zivilschutzsignale. Die habe ich immer als ein und dasselbe abgetan. Ertönt also die Sirenenabfolge dreimal hintereinander, ist es ein Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr. Ertönt die Sirene dauerhaft eine Minute lang, also mehr als dreimal, heißt das Katastrophenalarm und alle Menschen sollen sich in Sicherheit bringen. Gerade tut das gut zu wissen. Kati, vielen lieben Dank dafür. Wir kennen das, glaube ich, alle, dass an Samstagen gibt es immer einen Probealarm der Sirenen. Könntest du die auseinanderhalten?
Nee.
Ich weiß, dass es
am Wochenende ist.
Es ist an einem Samstag, gibt es diese Probealarme. Ich höre die jedes Mal und denke mir, okay, Probealarme. Aber wenn jetzt wirklich mal die Sirene dauerhaft ertönen würde, ich wüsste jetzt prinzipiell nicht, was ich tun sollte. Deshalb ist der Hinweis von Kati ganz, ganz richtig. Deshalb sind wir nochmal einen Schritt weiter gegangen und haben aus der Quelle Transparent beraten einen Videoausschnitt gefunden, der nochmal ganz gut erklärt, was in Deutschland bei verschiedenen Sirenensignalen zu tun ist. Und diesen Ausschnitt möchten wir euch jetzt kurz einspielen. Bitteschön.
Seit dem Abbau des Zivilschutz-Sirenennetzes gibt es in Deutschland keine einheitlichen Signale mehr. Jedes Bundesland hat mittlerweile also eigene Regelungen. Zwei einheitliche Signale gibt es allerdings immer noch. Nach dem Abbau des Sirenennetzes für den Zivilschutz verfügen nur noch vereinzelt Großstädte über ein System, das die Bevölkerung effektiv erreicht. Dazu gehört zum Beispiel die Hansestadt Hamburg, die mit Sirenensignalen die Bevölkerung vor Hochwasser warnt. Zum Teil dürfen Kreise und Gemeinden selbst festlegen, welche genauen Bedeutungen die Signale haben und wann die Signale ausgelöst werden. Bundesweit ergibt sich somit ein recht unterschiedliches Bild. Informationen zu den Bedeutungen gibt es unter anderem auf den Websites der zuständigen Landesratsämter. Die betroffenen Haushalte werden zudem über Postwurfsendungen informiert. Als allgemeines Warnsignal für die Bevölkerung gilt weiterhin der einminütige, auf- und abschwellende Heulton, der dazu auffordert, die Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Die Warnung kommt in erster Linie bei Gefahrenlagen wie zum Beispiel Großbränden oder Chemieunfällen zum Einsatz. Das Warnsignal ist in Gebieten mit besonderem Gefahrenpotenzial verbreitet und gilt nicht in jedem Bundesland. In einigen Regionen zeigt der Heulton zusätzlich an, dass Fenster und Türen umgehend geschlossen werden sollen. Als Entwarnung gilt weiterhin der einminütige, ununterbrochene Dauerton.
Ziemlich interessant. Also, diese Signale, ich weiß nicht, ob das so ein ländliches Ding ist, habe ich auf jeden Fall aus meiner Kindheit immer öfter gehört, vor allem am Wochenende. Und ich habe einmal sogar jemanden gesehen bei uns im Dorf, bei der Freiwilligen Feuerwehr, der hatte so ein Gerät und hat damit diesen Ton erzeugt. Das kam nicht von Lautsprechern. Das wird wahrscheinlich mittlerweile mit Lautsprechern auch schon gelöst werden können. Aber der hatte so eine Kurbel, so ein riesen Rad und hat dann quasi dran gedreht und das hat den Ton erzeugt.
Ja, also problematisch ist anscheinend, dass es da keine landesweiten Regelungen gibt, sondern die einzelnen Bundesländer da untereinander auch nochmal einzelne Regelungen haben. Es ist nur ein kleiner interessanter Fakt, Aber es ist erstmal ein kleiner Appell an euch, dass vor allen Dingen jetzt, wo wir solche Situationen beobachten, da macht ja jeder sich vielleicht so ein bisschen Gedanken, so scheiße, da bin ich echt nochmal knapp irgendwie davon gekommen, weil wir waren da auch selber sehr knapp dran. Wir wohnen in Köln und rund um Köln ist da wirklich einiges passiert. Beschäftigt euch ein bisschen damit. Befasst euch damit, dass auch euch das passieren könnte vor eurer Haustür und was dann zu tun ist. Das wäre so ein bisschen der Appell. Denn wir sind in besonderen Zeiten und wir merken jetzt langsam, die Kacke ist am Dampfen.
Das sind diese Nadel oder diese Einschläge, die immer näher kommen. Sonst hat man immer diese ganzen Bilder von Tsunamis, Erdrutschen und anderen Umweltkatastrophen irgendwie aus anderen weit, weit weg Nationen, Regionen im Kopf. Das sieht man meistens in den Nachrichten. Ei, das ist ja schlimm, was da wieder passiert ist. Aber jetzt passiert das mal in den eigenen, nicht in den eigenen vier Wänden, aber in den eigenen Gärten. Und ja, das kommt dann sehr überraschend. Das soll natürlich dieses Video, diese kleine, der Klugschiss der Woche, soll jetzt keine Panikmache sein, dass wenn ihr diesen Ton hört, in Panik geratet, sondern checkt mal aus, was es in eurem Bundesland bedeutet, denn Wissen ist besser als Nichtwissen. Das ist eine tolle Weisheit, die ich mir heute hinter die Fahne schreibe und hinter die Ohren. Niklas, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder dabei bist. Herzlich willkommen zu Dudes, Niklas von Lipzig mir gegenüber. Mein Name ist David Martin. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Es sind ja immer wieder neue Leute dabei, die mit dabei sind von der Partie und in den Genuss von Dudes kommen wollen. Und da ist natürlich eins zu sagen, absolut gerechtfertigt.
Absolut gerechtfertigt.
Absolut gerechtfertigt.
Ja, das ist wohl wahr. Es ist heute eine spezielle Folge. Es ist besonders, heute ist irgendwie eine Menge los. Ihr habt schon gemerkt, die Folge fängt ein bisschen anders an als andere Folgen und sie wird auch ein bisschen anders weitergehen.
Und wer den Videopodcast auf YouTube anschaut, der wird wahrscheinlich schon gemerkt haben, wir sitzen nicht in unserem vertrauten Tonstudio in Köln und die anderen, die das Bild nicht sehen, die können vielleicht die ein oder anderen Umgebungsgeräusche hören gerade. Ich weiß nicht, ob man den Vogel im Hintergrund hört, die ein oder anderen Windgeräusche. Wir sind auf jeden Fall gerade in einer sehr idyllischen Situation. Ich beschreibe das mal ganz kurz, wo wir hier sitzen. Wir sitzen auf einem Holzparkett, über uns auch ein Holzdach, das etwas Sonnenlicht durchlässt, umringt von Bäumen und Grünanlagen und im Hintergrund sieht man auch noch eine steinerne Buddha-Statue. Was das alles auf sich hat und warum wir hier sitzen, das wird auch noch in dieser Folge geklärt. Und vor allem die wahrscheinlich wichtigste Frage, wie kommen wir hierher? Also wer lässt uns hier hin?
Ja, genau. Die Person wird heute auf jeden Fall noch im Podcast sein. David, wie war es denn allgemein, deine letzte Woche? Willst du irgendwas erzählen? Weil ich weiß schon, dass du so ein bisschen angeteased hast, dass du mir gerne eine Sache erzählen.
Ja, es gibt ja in den regelmäßigen Abständen immer wieder so Traumdeutungen von uns. Und bislang haben die Leute bis jetzt eigentlich nur von dir geträumt.
Und jetzt hat sich das Blatt gewendet, oder was?
Ja, es hat sich anscheinend gewendet. Und zwar hat eine Nutzerin, eine Hörerin, die hat mir auf Instagram geschrieben. Und zwar die Michelle. Und ich würde jetzt einfach vorschlagen, ich lese den Traum vor. Und ja, wir deuten dann so ein bisschen, was gerade bei Michelle abgeht, im Mega Alltag geil los ist, ne, und vielleicht diesen Traum zu vervollständigen. Weil oftmals sind ja Träume nur kleine Fragmente.
Ja.
Der Traum. Also das gehört nicht zum Traum, das war ihre Nachricht, ich spreche es noch mit rein.
Du machst das schon.
Okay, wow. Ich dachte mir, das wird nie passieren, aber heute Nacht war es soweit. Ich habe von dir geträumt, David. Ich bin heute Nacht wach geworden und habe gedacht, ich muss dir das unbedingt schreiben. Also Storytime. Leider bekomme ich das nicht mehr komplett zusammen, aber die komplette Story will ich, glaube ich, auch gar nicht mehr wissen. Aber vielleicht werden wir sie eben jetzt noch rausfinden. Das, was ich noch weiß, reicht mir. In meinem Traum warst du mit der jungen Lena Meyer-Landrut verheiratet. Wir waren zu dritt unterwegs und sind dann in einem Hotel oder so gewesen und dann gab es ein Erdbeben und wir waren in dem Hotel gefangen. Genauer gesagt in den Toiletten des Hotels. Das ging über Stunden und irgendwann haben wir beschlossen, dass ihr beide mich adoptiert, warum auch immer. Dann waren wir voll glücklich, dass wir jetzt wenigstens eine Familie da sind und eingeschlossen sind. Dann musste ich pinkeln. Zum Glück waren wir auf dem Klo eingesperrt. Der ganze Raum war aber auf einmal so klein, dass ihr quasi fast neben mir standet. Hab dann ein Klo benutzt, was aber leider durch das Erdbeben kaputt war, übergelaufen ist und über deine Schuhe gelaufen ist. Das war mir total peinlich. Und dann hast du mich angeguckt und gesagt, ach, das macht doch nichts. Wir sind doch jetzt eine Familie. Und dann bin ich aufgewacht. Ja, keine Ahnung, was mir dieser Traum sagen sollte, aber ich dachte, ich lasse dich das mal wissen und daran teilhaben. Schönes Wochenende, deine Tochter Michelle. Michelle, erstmal vielen, vielen Dank, dass du nicht nur an mich denkst in deinen Träumen, sondern das auch dann noch geschrieben hast. Wenn der ein oder andere auch noch einen Traum hat, können wir das auch uns zukommen lassen.
Ich will an dieser Stelle, ich meine, ich gönn's dir sehr, ne, dass Leute von dir träumen. Klar, klar, wir sind ja Freunde, ich gönn's dir, natürlich. Ich möchte aber auch jetzt gar nicht unsere Hörerschaft irgendwie in zwei Lager teilen, aber ich will nur ganz kurz sagen, dass die Leute, die von mir träumen, wenigstens noch so kulant sind und dich in dem Traum vorkommen lassen. Du warst immer irgendwo mit dabei, du hast immer auch irgendwie eine Rolle gespielt. Und jetzt, wo bin ich denn in der Geschichte?
Das weiß ich nicht, da können wir vielleicht bei Michelle nachhaken, aber vielleicht rekonstruieren wir so ein bisschen den Traum und versuchen das Ganze in den Kontext zu packen. Warum warst du vielleicht nicht dabei?
Das ist eine absolut kranke Geschichte.
Was
ist das
für eine pessimistische und negative Macht des Erdbebens gewesen?
Ja, offensichtlich. Ich bin stinksauer. Was hat denn Linda Meyer-Landrut damit zu tun? Die ist mit dem Mark Forster, ist die doch liiert. Das ist doch völlig eine unrealistische Geschichte.
Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, Michelle schreibt, dass ich mit der jungen Lena Meyer-Landrut verheiratet war. Gibt es denn auch eine alte?
Die wird jetzt nicht so alt sein, oder? Lena Meyer-Landrut, wie alt ist die?
Ich hätte keine Ahnung.
Pi mal Daumen.
Oh, jetzt 30. Schätze ich so in
ihre 30?
Ja.
Das heißt, sie ist nur zwei Jahre älter,
ja,
als du?
Nicht, ja.
Dann könntest du ja auch mit der aktuell, also in ihrem Alter, auch zusammen sein.
Rein theoretisch schon. Manche munkeln ja, dass ich Mark Forster sei, aber dafür bin ich eindeutig.
Also, manche munkeln auch, dass du anscheinend Mark Forster heftig am Snitchen bist. Mit Lena Meyer-Landrut. Oder ist es die jüngere Lena Meyer-Landrut, weil sie da noch nicht mit Mark Forster zusammen war?
Das könnte es natürlich gewesen sein.
Außerdem muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich würde es dir verzeihen, wenn du Mark Forster snitchen würdest, denn ich mag leider Mark Forsters Musik absolut überhaupt nicht.
Kennst du einen Song von ihm?
Ja, sicherlich. Satellite.
Einer von 80 Millionen.
Nee, das ist mein anderer Lieblingssänger. Das ist nicht Tim Bensko, sondern... Mann, wie heißen die denn alle? Den hatten wir doch hier. Wie heißt der denn hier?
In Hamburg.
Fuck.
Hafensänger.
Einer von 80 Läufer. Millionen, der Schöne mit den weißen Zähnen und der so ein bisschen mit der geligen Frisur.
Leon Goretzka ist
nicht,
ne? Ach
Gott, das ist ein Fußballspieler, ne?
Ja.
Wen hatten wir jetzt schon? Tim Bensko, Mark Forster und alle Leute, die jetzt gerade zuhören, schreien diesen Namen und sagen, Leute, es ist...
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht kommen wir später noch
drauf. Wie heißen denn so Leute? Matthias Singer.
Schweighöfer.
Scheiße, ja, egal, der auf jeden Fall ist es nicht. Mark Forster, ja, der hat Lieder, ich komme jetzt gerade auf keins. Aber wenn ich die im Radio höre, ich find's grausig.
Ich kann die Lieder nicht mehr auseinanderhalten, auch nicht, weil ich mich jetzt nicht besonders für die Musik interessiere. Also ich möchte da gar nicht heuchlerisch gegenübertreten und sagen, ich finde das so inspirierend, ich finde das mega geil. Weil am Ende ist es irgendwie dann doch eine Formel, ein Vokabular, das benutzt wird mit einer Melodie, die anscheinend immer funktioniert. Und dann ist, sorry, wenn ich das sag, das Ganze irgendwie ein bisschen austauschbar. Halt, stopp. Wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung.
Also jetzt auch heftiger Kommerz, ne?
Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung.
Geil. Hallo David.
Hallo Niklas.
Wir sind wieder in der Werbung.
Also es ist ein schöner Raum hier.
Genau, es ist ein kleiner Safe Space für aber auch ein paar persönliche Connections vielleicht, die es geben könnte. Zum unserem heutigen Kooperationspartner zum Beispiel. David, hast du irgendeine persönliche Bindung zu Renault?
Eine persönliche Bindung zu Renault. Ich habe auf jeden Fall lange Zeit einen Renault Twingo selber mal gefahren, also fahren dürfen. Es war nicht mein eigenes Auto. Und da muss ich schon damals sagen, es war immer wieder ein geiles Stadtauto. Es war klein, kompakt, aber innen drin ein Raumwunder. Und das hat mich positiv beeinflusst, weil man da einfach viel mehr Möglichkeiten hatte.
Das hat dich sicher getragen.
Auf jeden Fall. Wusstest du? Steht hier so im Briefing. Das wusste ich vorher auch nicht. Ich sage es ganz transparent, wie es ist. Dass der Hauptsitz in Deutschland von Renault in Köln ist.
Oha.
Bei uns.
Bei uns.
Das ist quasi die Erfindung des Rades bei uns als Nachbar.
Ja, tatsächlich. Gutes Beispiel.
Und du hast schon ganz richtig gesagt, der heutige Kooperationspartner ist Renault und zwar mit dem Renault Clio. Der Clio ist ein Kleinwagen und bietet gleichzeitig höchsten Komfort und ein sehr geräumiges Auto. Ich habe schon gerade angesprochen, Raumwunder mag jeder, vor allem in der Großstadt. Ne? Also wenn das Auto innen drin besonders groß ist, aber außen sehr klein, hat man da the best of both worlds. Du findest guten Parkplatz, du hast aber die Möglichkeit, sperrige Sachen dennoch zu transportieren,
ja.
Und das einfach in einem sehr, sehr guten Formfaktor. Das Modell ist ausgestattet mit biobasierten Materialien und mit moderner Konnektivität, wie zum Beispiel kostenlosen Apple CarPlay. Es gibt es bei vielen anderen Automarken, dass man das irgendwie da drauf buchen müsste, aber nicht beim Renault Clio, da ist es standardmäßig dabei. Das heißt, du kannst einfach dein Handy anschließen und dann macht es einen Sound. Ich mache den, wie geht der Sound?
Bitte bim.
Ganz genau, und dann weißt du, connected and ready to drive. Den Renault Clio gibt es mit 3 Antriebsarten, also E-Tech, Full Hybrid, Benzin und Autogas. Und da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Apropos für jeden was dabei, es gibt ganz viele verschiedene Sicherheitssysteme in diesem Auto, die dir das Fahren, das Einparken, Cruisen, wenn du so möchtest, einfacher machen.
Ja.
Insgesamt 20 Fahrassistenzsysteme, die dich schützen und das, was dir lieb ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen teuren Einkauf nach Hause transportieren möchtest, geht das hiermit besonders sicher. Was wäre so ein Einkauf, den du gerne mal von A nach B transportieren wollen würdest?
Eine sehr kleine Couch, die ich in meinem Renault mitführen kann. Eine ganz kleine Couch. Wie? So eine Deko-Couch. Also es ist jetzt keine richtige Couch, zum drauf sitzen, sondern so eine, die man sich ins Regal stellt.
Krass, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
Ja, zum Beispiel für die Katze.
Oh.
Die hat dann eine kleine Couch und die könnte ich zum Beispiel mit nach Hause transportieren.
Guter Punkt.
Ja.
Oder für den Hund, wenn man sagt, der Hund soll nicht ins eigene Bett, weil der sonst hart, kriegt er einfach ein eigenes Bett. Und das ist natürlich Hundegröße.
Genau, Hundebett.
Sehr gute Idee. Das könnte man damit nach Hause fahren. Eins der vielen Fahrerassistenzsysteme ist zum Beispiel eine 360-Grad-Kamera, die dir oder mir beim Manövrieren hilft. Ich bin ganz ehrlich, ich bin zwar ein guter Autofahrer, aber so einparken... Parallel Parking, wie nennt man das? Parallel Parking auf Deutsch, ne?
Ja.
So, es gibt ja auf die eine Seite, wenn du so nach rechts parken willst, parallel, und dann gibt es da, wenn du auf die linke Seite parken willst. Und das, also auf der linken Seite raff ich es nie. Und da bin ich immer froh, wenn ein Auto mir beim Einparken hilft, mir so eine Ansicht gibt, blinkt oder irgendwie pfeift, wenn ich sage, okay, ich bin irgendwie nah dran. Sonst kann ich es nicht.
I can't, man. I can't.
Für mich muss es einfach blinken, sonst komme ich da nicht in Stimmung.
Parallel parking or nothing.
Wenn ich da rein soll, dann brauche ich eine Kamera.
Ja.
Oder, das ist auch ziemlich gut, es gibt einen aktiven Notbremsassistenten. Das heißt, wenn du auf der Straße unterwegs bist und bist vielleicht mit dem Auge, ne, an einem schönen Eisladen und merkst aber nicht, oh Mist, da kommt jetzt jemand abrupt über die Straße gelaufen und siehst die Person zu spät, dann bremst das Auto für dich, falls du nicht schnell genug reagierst. Das heißt, der Renault Clio sagt immer, hey, Niklas, stopp mal ganz kurz.
Was?
Got your back.
Oh Mist, ich habe gerade die Eisdiele angeguckt.
Das ist absolut gerechtfertigt bei immer wärmer werdenden Temperaturen, aber du musst auch mir vertrauen. Und da ist das Vertrauen in die Temperatur, ins Eis, aber genauso in den Renault wichtig und eins.
Okay, ich vertraue dir, Renault.
Den Renault Clio, den gibt es schon ab 99 Euro monatlich zu leasen. Falls ihr euch dafür interessiert, schaut gerne mal bei Renault vorbei. Alles ist nochmal in den Shownotes verlinkt. Und besonders stilvoll, dynamisch und umweltbewusst wie der Renault Clio geht's hier jetzt im Podcast weiter.
Werbung Ende. Ich habe jetzt eine Theorie, was den
so
Traum angeht.
So wie Podcaster. Ey Leute, wir sind auch nur einfach ein Fragment in eurem Alltag. Irgendwann hört ihr auch wieder Gemischtes Hack. So wie alle anderen auch.
Oder die Leute hören auch Gemischtes Hack zu hören und hören halt endlich uns.
Das kann natürlich auch sein.
Und verstehen einfach, dass es dann halt auch jetzt irgendwann mal gut ist an der einen Stelle. Man muss auch mal ein Neuland wagen.
Naja, ich bin auf jeden Fall auch ziemlich froh, dass wir das als Familie durchgestanden haben. Denn mit Familie geht man ja bekanntlicherweise durch dick und dünn. Und egal, was du auf dem Klo hättest machen müssen, das ist super gewesen, dass ich dabei gewesen bin. Das ist ein bisschen mein Albtraum. Also ich finde es nicht cool, in der Öffentlichkeit aufs Klo gehen zu müssen.
Das oder ist wenn andere Personen. Kryptonit, ne?
Ja, neben Spritzen, aber das aufs Klo gehen, das nach wie vor, das. Also mich beschäftigt das auch. Könnte ich nicht. Wir haben letztens mit einem Freund über einen Militäreinsatz in Afghanistan gesprochen, der mal nach Afghanistan musste für ein halbes Jahr. Und das war fast die allererste Frage von Anfang an. Wie ist es? Ist es wirklich so, wie man sich das im Film vorstellt? Ich bin da, glaube ich, ein bisschen naiv an die Sache rangegangen, aber das war direkt meine erste Frage. Fuck, wie macht man das, wenn man mit 30 Dudes irgendwie in so einem Zelt ist? Wo geht man aufs Klo? Ist das dann so in einem...
Ja, aber es war wirklich sehr blauäugig. So. Also, du hast ja wirklich das
Zelt in der Wüste gesehen. Ja, aber man darf doch mal auch die
und da ist ein Loch im Boden.
Das ja, Jarhead, willkommen im Dreck.
Ja,
das mit ist... Mit Bradley Cooper oder so heißt
nein,
ja.
Nein. Mit Jake Gyllenhaal.
Ist doch das gleiche in Grün, so wie Tim Bensko und Jochen Schweizer hier, diese deutschen Lieder trällern.
Ja, du hast recht. Nee, aber es ist natürlich, uns wurde auf jeden Fall da ein bisschen mal erzählt, wie das realistisch abläuft und das dann natürlich normale Toiletten gibt. Genau. Aber tatsächlich, den Zahn muss ich dir ziehen, es gibt sicherlich auch Orte, wo tatsächlich Leute alle auf denselben Pott scheißen und es wahrscheinlich aussieht wie Hulle. Das gibt's aber auch hier in Köln tatsächlich.
Wie sieht's aus?
Ja, wie Hulle. sagt man bei uns drüben. Sieht aus wie Hulle. Also ist so wie, vielleicht sagen mir jetzt auch wieder Leute so, nee, das sagt niemand. Niklas, du bist der Einzige, der das sagt. Doch, da wo ich herkomme, da sagt man das.
Alle
das
Leute, die Bällchen sagen, sagen wahrscheinlich auch Hulle.
Genau, alle Leute, die beim Eisholen sagen, ich hätte gerne drei Bällchen im Hörnchen.
Kann ich auch bei Ihnen schnell Hulle machen.
Genau, Ihre Toilette sieht aus wie Hulle. Das ist da, wo übers Klo gepisst wird, auf den Rand und daneben geschissen und so. Da sieht's aus wie Hulle. So, also, kenne ich von zu Hause. Und ja, wo wollte ich denn hin damit? Wo kam ich denn jetzt gerade her, als du mich unterbrochen hast?
Also wir waren vorhin noch in Afghanistan von der Geschichte des Freundes, der in Sanitäranlagen auch aufs Klo gehen musste.
Kennst du diese Toilette, die am Grüngürtel steht? Diese öffentliche Toilette. Da ist eine Toilette am
Muscle Beach Ding.
Ja.
Da gibt ja mehrere.
Ja, die möchte ich. Warst du schon mal drauf?
Ja.
Und?
Ja, das ist ein Erlebnis. Also für alle, die jetzt in den letzten 1,5 Jahren keine Festivalerfahrung gemacht haben können oder gemacht haben, die gehen einfach mal drauf. Safe, da fühlt man sich direkt wieder so, boah, scheiße, jetzt einfach schnell rein und dann aber auch ganz schnell wieder raus. Da möchtest du wirklich nicht lange drin bleiben.
Aber ist es dein Problem, tatsächlich auf unhygienische Toiletten zu gehen oder mit mehreren auf so eine Toilette zu gehen?
Nee, es ist der Fakt, beobachtet werden zu können.
Ja, also geht es darum, den Fakt, dass du beim Koten also gesehen wirst und du komische Sachen machst beim Kacken? Also...
Nee, so komisch sind die eigentlich gar nicht. Nee, es ist einfach nur beobachtet zu werden. Oder zu wissen, dass da eine Person in der nächsten Kabine nebenan ist.
Ach, das schon?
Ja,
ach, das
ja,
heißt, das sie muss nicht mal geschlossen sein, sondern in der Kabine daneben. Du siehst die unterm Schlitz die Füße von der anderen Person.
Und das da muss ich einfach Respekt an alle Leute aussprechen. Primär sind es Männer, weil ich dann auf die Männertoilette gehe. Die können sich einfach sowas von gehen lassen. Die gehen da hin und mir nichts, dir nichts, setzen sich einfach hin und machen da ihr Geschäft. Ohne Wenn und Aber.
Ja.
Und da denke ich mir manchmal wirklich, also Leute, ihr seid alle noch Menschen und Geschöpfe Gottes, in Anführungsstrichen. Also, ja, egal, an welche Religion man glaubt. Aber das ist schon manchmal ein bisschen eklig.
Wenn das eine oder andere Geräusch entfleucht. Das möchte ich gerne auch mal wissen. Das möchte ich wissen, ob es auf Damenklos da genauso hergeht. Weil das ist am Ende eine ganz natürliche Sache. Gekackt wird überall. Frau, Mann, Hund, Katze, völlig divers. Kacken ist divers. Also diverser geht's gar nicht. Jeder muss kacken, jeder muss pissen. Und deshalb glaube ich auch, dass auf Frauenklos auch sicher mal, dass du da vorm Spiegel stehst und hinter dir entfleucht ein leiser Pups.
Hast du so das Erlebnis auf der Toilette irgendwie in deinem Leben schon mal gehabt, wo du dachtest, das ist das Erlebnis?
Nee, also wie gesagt, habe ich schon mal erzählt im Podcast, ich habe mal auf dem Klo, mal auf einen geschlossenen Klodeckel gepinkelt, das war dumm. Ja, also ich saß drauf und das war dann irgendwie scheiße, weil es wirklich in alle Richtungen gelaufen ist. Aber so ein Klodeckel halt, da geht es halt wirklich rundum. Ansonsten so auf öffentlichen Toiletten keine einschneidenden Erlebnisse, weil mich das wirklich überhaupt nicht tangiert. Ich kann auch ein großes Geschäft machen auf öffentlichen Toiletten. Ich habe auch wirklich... Das kann falsch sein, ne, weil keine Frage, es gibt unhygienische öffentliche Toiletten. Ich habe auch wirklich nicht so einen Ekel davor, mich so auf öffentliche Toiletten draufzusetzen.
Legst du das mit Toilettenpapier aus?
Nee, ich gucke schon mal drauf, ob da jetzt jemand wirklich, wenn jetzt wirklich heftig über den Rand gepisst hat und alles voll gepisst ist, dann mache ich das schon sauber. Aber ich habe kein Problem, mich da hinzusetzen. So. Weil ich mir wirklich denke, und jetzt ist natürlich jetzt wieder so, das ist so leicht dahingesagt, aber es gibt Menschen auf der Welt, die haben gar keine sanitäre Grundversorgung. So. Da sieht es ganz furchtbar aus. Und wenn du in Deutschland auf so eine öffentliche Toilette gehst, fuck, also sauberer und hygienischer, kriegst du es nicht. Und wenn du dir dann mal irgendwie einen fetten, eitrigen Pickel am Arsch einfängst, dann ist es halt so, dann mitgehangen, mitgefangen. Also, oder?
Ja,
ich verstehe es, aber das ist auch absolut nicht verwerflich. Ich kann aber total verstehen, jeder wächst in seinem Kosmos auf. Also wir sind ja im selben Kosmos quasi groß geworden. Der ist halt Deutschland und das, was man in Deutschland halt erlebt. Und wenn man da einfach natürlich so groß geworden ist, dass man auf Toiletten geht, die größtenteils sauber ist, dann wird man damit groß und dann setzt du dich bestenfalls nicht auf eine Toilette, die ganz offensichtlich zugeschissen und zugepisst ist. So, das ist jetzt überhaupt nicht, dass man da jetzt irgendwie so ein krasses Mimichen ist und das irgendwie verwerflich wäre. Aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich mein ganzes Leben lang einfach auf dreckigen Toiletten uriniert. Das war einfach der dreckige Freunde.
Ich versuche schon die ganze Zeit so einen kleinen Bogen zu spannen, wie wir jetzt anfänglich mit dem Traum von Michelle inklusive Lena Meyer-Landrut den Bogen spannen können und so einen kleinen Podcast-Ausschnitt in der Insta-Story teilen können und Lena Meyer-Landrut taggen können. Von wegen, was war dein Moment?
Okay, können wir vielleicht clever die Klo-Geschichte und die andere Geschichte, weil die hat sich ja auch im Klo aus. Nee, genau, irgendwie zusammenschneiden, weil ihr habt euch ja auch im Klo befunden.
Ja, genau.
Bei der Elbbeam-Geschichte. Also das heißt, die Suppe läuft aus dem Klo über deinen Schuh und in diesem Moment merkst du, dass du zusammen mit 60 Leuten im Raum bist. Und einer davon ist Guido Kanz. Und Guido Kanz hat einen großen Koffer. Der hat nämlich auch mal diese Show gemacht. Wie hieß die?
Verstehen Sie Spaß?
Nee. Guter Punkt, die hat er auch gemacht.
Mit diesen Deal Koffern. Or No Deal.
Deal or No Deal. Im Nachgang, ich habe noch mal letztens einen Ausschnitt davon gesehen und habe mich gefragt, ist heutzutage ein schwieriges Konzept, wenn Guido Kanz unten steht und dann stehen da so 30 hübsche Frauen, die alle so diese komplette Show an einfach nur mit so einem Koffer da stehen und Geld präsentieren. Da habe ich mir gedacht, das ist Sexismus.
Und glaubst du, dass Guido Kanz einen deren Namen wirklich kannte?
Von den Damen?
Hießen die wirklich so?
Ich glaube
oder
nicht.
Hat er einfach nur gesagt, so, Jennifer.
Alles klar, Jennifer, und jetzt dein Koffer. Und sie so, ich heiße Lisa. Jennifer, dein Koffer. Oh Gott, ihr seht euch aber auch alle ähnlich. Verdammt nochmal.
Auf jeden Fall. Hatten die Koffer Nummern? Oder genau. Wie hat er sie sonst ausfindig gemacht?
Ich weiß
sonst
nicht.
Hätten ja wahrscheinlich die drei umliegenden Frauen auch noch den Koffer öffnen können.
Ja, der hat draufgezeigt und hat gesagt, du Blonde mit dem Kleid. Ah, ihr habt alles selbe Kleid. Ja, du. Und dann hat sie halt gesagt, ich? Und dann so, ja, du. Und dann hat sie den Koffer aufgemacht und dann war da Geld drin.
Gibt's die Show noch?
Nee.
Gar nicht mehr.
Aus gutem Grund wahrscheinlich.
Ist wahrscheinlich, ja. Ich glaube auch, dass das ich nicht hätte halten können.
Auf jeden Fall, der steht bei dir jetzt auf dem Klo und hält dir diesen Koffer hin und du weißt, es ist ein Betrag Geld drin. Du weißt aber nicht genau, welcher Betrag. Es könnten 5 Euro sein, es könnten aber auch, halten Sie sich fest, 500.000 Euro sein. Und hinter ihm stehen 60 Leute, die dir zugucken und die sagen, du musst dafür jetzt auf dieses übergelaufene Klo gehen und vor uns allen ein großes Geschäft verrichten. Würdest du es tun? Go.
Scheiße, jetzt hast du mich, ey, ganz ja, ehrlich. Da frage ich mich, und das ist so die Grundsatzdiskussion, inwiefern man käuflich ist. Das heißt ja, jeder sei käuflich. Es ist einfach nur eine Frage des Preises und der Verhandlung. Auf der anderen Seite könnte man natürlich genauso gut sagen, nein, keiner ist käuflich und die Würde des Menschen ist unantastbar. Was natürlich der absolute Fall sein sollte und ist. Aber ich habe mir schon öfter die Frage gestellt, wie weit würde ich gehen für Geld? Was würde man machen?
Was würde man machen? Und vielleicht möchtest du, wenn du die 500.000 Euro bekommst, möchtest du dann irgendwann allen Leuten erzählen, ja, ich bin zu meinem Reichtum gekommen, dadurch, dass ich auf einer übergelaufenen Toilette vor 60 Leuten geschissen habe?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Inwiefern die finanzielle Notlage so akut ist, dass ich mir selber einen Finger abtrennen würde. Haben wir auch gestern im Auto noch drüber gesprochen. Wenn dir jetzt heute jemand Betrag XY geben würde, eine große Summe, ob du dir irgendwas abschneiden würdest.
Ich fand's auch absurd. Wir haben im Auto drüber gesprochen mit ein paar Leuten. Habe ich die Frage in den Raum geworfen? Warum habe ich das gefragt? Wie dumm. Ich habe es, glaube ich, gefragt. Ich habe gefragt, ob sich die Person im Auto einen Finger ihrer Wahl abtrennen würden, wenn sie dafür... Ja,
ging um den kleinen Finger.
Völlig egal. Kleiner, mittlerer... irgendeinen Finger abtrennen würden für 1 Million Euro. Und der Grundkonsens im Auto war ja. Der Grundkonsens war tatsächlich, dass man sich einen Finger abschneidet. Ich würde es nicht machen.
Man wägt so ein bisschen rational ab, inwiefern jetzt der kleine Finger maßgeblich verantwortlich ist für die weiterführende Karriere des Lebens und inwiefern dir die 1 Million Euro wieder in die Karten spielen könnte oder in die Finger, dass du dir einfach diesen Finger wieder dran nähen könntest und einfach ein nettes Sümmchen on the side hast.
Aber wie weit würde man gehen? Das ist Reichtum und Geld verdienen und wie man mit Geld umgeht, ist heute vielleicht ja auch noch ein interessanteres Thema. Deswegen, bei dem Gast, den wir gleich haben. Denn hättest du jetzt das Ganze gemacht, du würdest die 500.000 Euro bekommen und hast das Ganze hinter dich gebracht, würdest du das Geld nehmen und damit zum Beispiel ins Weltall fliegen? Wenn du könntest.
Wenn ich könnte?
Wenn das Sümmchen reichen würde. Hättest du Bock, auf den Kopf zu knallen für einen Flug ins Weltall?
Ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich finde es insofern, also ist erstmal schwierig, per se die ganze Summe irgendwie fürs Weltall zu dedicaten. Ich glaube, es gibt noch viele andere Dinge auf der Erde, die erstmal geregelt werden müssen, bevor sich andere Leute ins Weltall verpissen. Was natürlich eine tolle Sache ist, wenn es technologisch möglich ist. Aber im Vergleich zum Jahr 1960 oder 70, als dieses Space Race zwischen Russland und Amerika riesengroß war und die Leute einfach ein Wettrennen gestartet haben, die Nationen ein Wettrennen gestartet hat, wer zum ersten Mal ins Weltall kam. Die Russen waren zuerst im Weltall mit Sputnik und Amerika hatte die erste Mondlandung absolvieren können. Und jetzt mittlerweile ist es möglich, dass Privatpersonen aus eigener finanzieller Rückhand quasi ins Weltall fliegen können. Hier Elon Musk, der schon seit Jahren SpaceX gestartet hat, Richard Branson, der ist seit neuestem der Virgin-Milliardär, aus England, der seit neuestem ins Weltall geschossen ist.
Der jetzt vor ein paar Tagen.
Jeff Bezos.
11.7. ist der einfach hochgeflogen.
Und der möchte die ersten touristischen Raumfahrten anbieten für 200.000 Dollar, Pfund, glaube ich, waren das, dass du einfach als Reicher ins Weltall fliegen kannst. Das ist jetzt keine wirkliche Weltraumfahrt, dass du mit Raumanzug rausgehst und sagst, krass, ich bin im Weltall, sondern es ist einfach nur eine riesengroße, ich sag's mal, Blechbüchse, man nennt es auch vielleicht Rakete, die nur sehr, sehr hoch fliegt und dann hast du vielleicht eine halbe Minute Schwerelosigkeit und das suggeriert dir so ein bisschen dieses Weltall-Feeling.
Ja, Richard Branson und Jeff Bezos ist ein ganz guter Anknüpfpunkt, weil der Jeff Bezos ist jetzt auch die Tage dran, er fliegt ja auch hoch. Und die machen sich ja gerade so ein bisschen so, ne, um es mal jetzt böse zu sagen, einen kleinen Schwanzvergleich.
Das ist dieses Space Race unter Privatpersonen jetzt.
Und verballern da ihre Kohle, um jetzt irgendwie da hochzufliegen, weil denen einfach vermutlich, ich vermute, denen ist einfach scheiße langweilig, die wissen nicht wohin, also fliegen sie halt jetzt nochmal hoch. Jeff Bezos will irgendwie 2 Weltrekorde gerne da oben aufstellen und er nimmt jetzt noch einen 18-jährigen Niederländer mit nach oben, der Sohn eines niederländischen Millionärs ist. Und Vater bezahlt die Reise für den 18-jährigen Jungen. Und dieser 18-jährige Junge, und das fand ich sehr witzig, darf mit auf diese Reise, weil eigentlich der 4. Platz für jemand anderen reserviert war. Der hat dafür 28 Millionen Dollar bezahlt für diesen Platz, um da hochzufliegen. Und der, haltet euch fest, stand genauso im Internet, der kann leider nicht, wegen Terminschwierigkeiten. Da habe ich mir gedacht, ganz kurz, Entschuldigung. Könnt ihr mir mal kurz erklären, das können wir jetzt nicht so abtun, diesen Fakt. Welcher Termin ist dazwischen gekommen, dass du gesagt hast, so, nee, heute ist mega schlecht.
Weißt du, was dazwischen kommen könnte? Wenn mich die Führerscheinstelle anrufen würde, so, Herr Martin, heute hätten wir einen Termin für Sie frei. Da warte ich doch nicht noch Jahre. Da verschiebe ich alles.
Für deinen Motorradführerschein.
Ja, aber sicher doch.
Dafür
Herr Martin, heute haben wir einen Termin, ganz spontan, kommen Sie vorbei. Und ich so, boah, gerade schwierig, um 10 ist Abflug, ich bin ehrlich. Aber komm, weil Sie es sind.
Können wir den 18-Jährigen, ich finde das absurd. Wegen Terminschwierigkeiten. Also nee, ich habe mich wirklich realistisch gefragt, welcher Termin bitte, was ist dazwischen gekommen? Okay, was ich verstehen könnte, Beerdigung.
Eine Geburt hätte ich jetzt in den Raum geworfen.
Ja, aber die Geburt,
also die eigene Geburt ist schwierig, wenn man selber 18 Jahre alt schon geworden ist.
Eigene Geburt ist keine Ausrede, weil ist Quatsch.
Könnte trotzdem fliegen.
Geburt des eigenen Kindes finde ich auch keine gute Ausrede, ist ja noch länger da, das Kind.
Und also, du kannst ja mehrere Geburten noch miterleben.
Außerdem ist dein Kind dann ja auch wenigstens ein bisschen stolz auf dich, weil, guck mal, kann dein Kind in der Schule erzählen, Papa ist ins Weltall geflogen.
Wenn er quasi das Licht der Welt erblickt hat, dumm ist der Vater in die Unendlichkeit geflogen,
von
ins
wegen
ewige Schwarze.
Licht der Welt, während das Kind da rumgelegen hat, gesabbert hat, nicht mal sprechen und laufen konnte, ist Papa zum Mond geflogen. Da kann man wenigstens dem Kind sein Leben lang vorwerfen, was es nicht getan hat, während Papa was für die Menschheitsgeschichte getan hat.
Vor allem, du kannst die ganze Zeit sagen, so, und wo war dein Vater, als du geboren wurdest, eine Kippen holen? Ja, meiner war beim Mond. Du Spacken.
Fragt man sich jetzt so ein bisschen, was schlimmer ist. Ich meine, da, wo der Kippen holen ist, kann er wenigstens noch zurückkommen. Ich meine, das Weltall muss ja erstmal wieder runterkommen.
Das stimmt. Aber anscheinend ist dann die Entfernung, Kippen holen zu gehen, deutlich weiter, weil oftmals die Leute nicht mehr zurückkommen.
Ich frage mich so ein bisschen, wie es wäre. Ist jetzt ist ein drastischer Gedanke, ne? Aber wenn die jetzt da oben, ne, die fliegen da hoch, Jeff Bezos und so.
Du musst wissen, dass der Podcast Dudes für drastische Gedanken bekannt ist.
Stimmt. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle, gut, keine Triggerwarnung an dieser Stelle. Fliegen die da hoch und kommen so 100 Meter und diese Rakete macht bumm, explodiert und alle sind futsch. Ich weiß, ich wüsste gar nicht so richtig, wie ich darauf reagieren soll, um ehrlich zu sein. Natürlich ist es erstmal sehr, sehr tragisch, weil Menschenleben sind draufgegangen. Das ist erstmal grundsätzlich schlimm. Auf der anderen Seite wäre ich so ein bisschen so, eieiei, oh Gott, das ist jetzt ein bisschen, das ist schon jetzt irgendwie ein bisschen dumm. Also alle irgendwie so heftig da Kohle reingebuttert, einfach nur mal da hochzufliegen. Haben so 4 so richtig saureiche Leute da wirklich so einen krassen Pioniergeist, dass sie sagen so, ich möchte den Weltraum erforschen? Oder ging es wirklich nur darum zu sagen so, ich komme wieder, also ist das Ziel wirklich in den Stern oder ist das Ziel eigentlich auf dem Boden, von dem sie losreisen, um zu sagen, da kommen wir nachher wieder an, um dann sagen zu können, wir waren oben?
Beides. Ich glaube, auf jeden Fall ist der Pioniergeist dieser Drang, dass man First Mover ist. Weil man ja nicht, es geht niemals der Zweite in die Geschichtsbücher mit ein. Nie. Es wird immer nur der Erste erzählt. Hier, Usain Bolt. Wer war da der Zweite im Rennen? Schnellster Mann der Welt. Wer ist der Zweitschnellste? Michael Phelps. Unglaublich krasser Olympia-Rekordhalter. Wer ist der Zweite? I don't know. Keine Ahnung.
Insofern, ja, habt ihr alle nicht gewusst, ich war der Zweite bei all den Sachen. Wakeboarden, Schnelllaufen.
Stimmt. Konnte man das nicht vergessen.
Ja. Wer übrigens das Video noch nicht gesehen hat, brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal drüber sprechen. Ne? Nee, war gut. War gut. Guckt euch das Video an. @ Niklas und David oder auf YouTube bei Niklas und David. Könnt ihr euch ein Video von mir angucken beim Wakeboarden. Also falls ihr euch fragt, wer bei den ganzen olympischen Sportarten Zweiter geworden ist. Es war immer ich. Ihr habt nur nicht richtig hingeschaut.
Wie so eine richtig krasse Photoshop-Montage. Auf der Ziellinie ist immer so irgendwo deine Nase, deine Stirn, deine Hand, wie du quasi auf den letzten Metern doch noch Zweiter kommst. Ja. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist der Pioniergeist ins Weltall zu kommen, auf jeden Fall. Gleichzeitig möchten ja wahrscheinlich die Milliardäre und Superreichen, die diese Raumfahrt etablieren und quasi salonfähig machen wollen, den Vortritt haben, um zu sagen, guck mal, ich traue mich auch ins Weltall, das ist sicher. Schließlich traust du dich ja nicht einfach nur so ins Weltall, sondern es gibt diverse Testfahrten. Es gibt wahnsinnig viele Raketen. Ich meine, wie viele Raketen hat Elon Musk vorher ins Weltall geschossen, bis er gesagt hat, jetzt ist das Ganze auch serienproduktionsfähig. Da gingen ja auch viele Raketen irgendwie dann doch hops. Und ich glaube mal, dass so ein Jeff Bezos, wenn der einen 18-jährigen Holländer Sohn eines Milliardärs auch mit auf an Bord nimmt, dass er jetzt nicht sagt, ja, nee, das ist die erste, das ist der erste Flug. Das könnte alles passieren.
Wir sitzen jetzt natürlich hier und machen es uns sehr leicht und urteilen über Leute, die einfach mehr Kohle haben wie wir und sich solche Sachen auch einfach ermöglichen können. Darüber muss man ja auch nachdenken. Das sollten wir vielleicht nicht tun. Deshalb würde ich sagen, an dieser Stelle holen wir mal unseren Gast in die Runde. Unser Gast ist eine Person, die, und das muss man einfach sagen, schon einiges in seinem Leben gemacht hat und auch erreicht hat und die uns vielleicht mal ein bisschen was über den Werdegang erklären kann. Denn diese Person hat etwas damals etabliert und war Inhaber verschiedener Internetseiten, die ihr alle vielleicht kennen werdet. Die Person war auch zwischendurch schon mal Thema in unserem Podcast, heute aber zum allerersten Mal hier und deshalb begrüßen wir an dieser Stelle Fabian Tillmann. Hallo Fabian.
Hi.
Grüße.
Ja, na? Mensch. Jetzt haben wir schon einige Male, du warst jetzt schon mal hier und da schon mal Thema im Podcast. Die haben jetzt mal durchgezählt. Dreimal, also jetzt das dritte Mal, weil einmal waren wir schon mal vor 2 Jahren.
Das war letztes Jahr.
Letztes Jahr,
richtig. Gut aufgepasst. Waren wir schon mal hier bei dir.
Genau.
Und dann hatten wir noch mal eine Folge über, die hieß, wie wir masturbieren. Da hast du schon mal ein bisschen was erzählt.
Genau.
Möchtest du mal ganz kurz runterbrechen und den Leuten erzählen, wir haben nämlich noch nichts verraten, wer bist du und woher könnte man das kennen, was du so gemacht hast in deinem Leben?
Ich bin hauptsächlich erstmal im Moment Eigentümer vom Bootshaus, aber davor, lange, lange Zeit, war ich Eigentümer von so lustigen Seiten wie Pornhub und YouPorn und Brazzers und Mofos und Men.com und so weiter und so fort. Xtube, UJizz. Und so lustige
das
Namen.
Ist gut, weil die hängen alle zusammen.
Ja, genau.
Also ist wie kann man sich das vorstellen, wie so eine Holding?
Ja, genau.
Und dann ist da
große alles Firma und alles unter einem Dach.
Nicht schlecht.
Ja.
Okay, das heißt, ihr habt es jetzt alle schon gehört in diesem Moment. Vielleicht bei ein paar Leuten hat es vielleicht auch vorher schon einen Klick gemacht. Es waren ein paar findige Leute, die haben auch schon bei Instagram, haben sie schon geschnallt, irgendwie von wegen so, da wart ihr aber doch schon mal. Okay. Ist ja gar nicht schlimm. So, also, du hast damals... Es gibt so ein paar Sachen, über die wir sprechen müssen. Okay. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, müssen nicht. Wir möchten heute darüber sprechen. Das sind ja nun Pornoseiten, mit denen du da damals auch dein Geld verdient hast. Wie oft kommt man dabei mit Vorurteilen in Berührung, dass Leute vermutlich relativ überrascht sind, wenn sie dich treffen, weil sie sich dich ganz anders vorgestellt haben?
Ja, relativ oft. Das schon. Also kommt man, also das ist so, dass wenn ich das Leuten erzähle, da ist keiner immer schockiert. Also das habe ich noch nie erlebt. Wirklich, dass irgendwer irgendwie echauffiert war oder sowas. Und sagt halt, oh nee, mit dir will ich nichts zu tun haben. Das gar nicht. Aber das war sicherlich schon so, oh interessant, erzähl mal mehr. Und dann natürlich auch dieser Punkt, ja, das ist jetzt nicht so das typische Bild von so einem, weiß nicht, Porno-Kerl in L.A., typisch. Also gibt es so lustige Partys in L.A., wo die alle abhängen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, da du ja schon Teil der Industrie warst, ob es da dieses Klischee in irgendeiner Art und Weise bestätigt, dass du sagst, so ja, ne, diese Partys in L.A., da sieht man dann Leute und denkt sich so, ja, doch.
Doch, das ist schon so. Aber ich glaub, der Unterschied ist, dass solche Partys gibt es auch in anderen Businesses quasi. Und ich glaube, die werden da schlimmer. Also schlimmer ist alles relativ, aber es gibt sehr viele sehr freizügige Partys, sicherlich, aber es ist jetzt auch nicht so, als ob das irgendwie dauernd passiert und dass es extrem übertrieben ist. Ich fand das Interessante immer, wenn man so mit Hostessen gesprochen hat, die so auf den Messen waren, die sagten halt immer, die freuen sich immer, wenn sie auf eine von so einem Messen kommen, weil die einfach nicht angegrapscht werden. Mhm. Weil die ganzen Leute einfach wissen, um was es hier geht und fertig. Und dann grapscht ja keiner an. Und wenn die auf irgendeiner Tech-Messe gehen, weißt du, da ist es viel, viel schlimmer. Mhm. Und das ist halt, finde ich, immer ganz interessant.
Jetzt war sicherlich der Lifestyle nicht immer, ich sag mal, glamourös, LA, große Partys, sondern der Anfang dieser Karriere hat ja wo ganz woanders gestartet erstmal. Wo warst du da und wie alt warst du da?
In meinem Kinderzimmer.
Bis wann hat man ein Kinderzimmer?
Wenn man jetzt mal ganz am Anfang geht, wie ich da so reingekommen bin, dann war das Kinderzimmer. Es war 16.
Ach krass, okay. Ja. Okay. Aber da würde ich mal auch sagen, dass es so meine Zeit war. Sicherlich auch deine Zeit.
Als du Pornoseiten
hast? Ich erinnere mich.
Mit 16.
Meine ersten Berührungspunkte der Pornografie.
Das stimmt.
Vielleicht sogar so ein bisschen früher.
Aber du warst ja noch mal in einer anderen Zeit.
Ja, genau.
Da war das mit Internet überhaupt. War denn da überhaupt schon? Weil man muss ja mal ein bisschen aufpassen. Also ich tue mich manchmal in der Definition ein bisschen schwer. Hast du YouPorn und diese Pornoseiten erfunden, eröffnet?
Nee, das nicht. Ich habe super viele zusammengekauft und die einfach intelligent verbunden und so halt abartig schnell wachsen lassen.
Also dieses Dach, das du vorher angesprochen hast, unter dem viele Pornoseiten laufen, das hast du quasi gebaut?
Genau, genau. Okay. Das ist das, was passiert ist. Also ich habe das Ganze zusammengepasst, so dass es zusammenpasst.
Sozusagen. Okay, also wie muss ich mir das vorstellen? Ich war jetzt früher gab es bei uns im Ort noch eine Videothek und da gab es die 18er-Abteilung. Und da musste man noch wirklich reingehen, das war furchtbar aufregend. Also ich kam da ja gar nie rein, also in der Zeit, wo ich hätte reingehen können, war das schon fast wieder uninteressant, weil da kam das Internet so wirklich so ins Rollen mit YouTube und weiß nicht was. Und da hat man sich doch den ganzen Scheiß dann illegal im Internet auf irgendwie, ne? Ich nenne diese so gerade die Seite. Das sind so Sachen,
Sind wahrscheinlich Seiten sollte. Gewesen, die wir jetzt schon vorher aufgezählt haben, um ehrlich zu sein.
Nee, ich meine jetzt eher so, wo man so Kinofilme so anguckt. Ach so. Die soll ich jetzt in dieser Stelle nicht nennen, aber wir wissen wahrscheinlich alle, wie sie heißen. Aber dann gab es ja da eine Zeit, wo man Leute wirklich in die Videothek gehen mussten und einen Pornofilm ausleihen mussten. Mhm. Das war wahrscheinlich das war mit einer Hürde verbunden, das auf jeden Fall zu machen. Und dann waren das einfach einzeln verstreute kleine Seiten, wo man dann irgendwie Videos gucken konnte. Aber das sah auch noch nicht.
Also ich habe angefangen, auf so Seiten rumzusurfen, als ich online gekommen bin, das erste Mal. Das war 96, glaube ich. Da war ich hier in Brüssel in so einem Community Center. Und das war immer ganz lustig. Es war so ein Linux, weißt du, so Geek-Ding, hat so einen Computer hingebracht, hat sich das erste Mal so angeschlossen ans Netz und ist dann so ins Internet gekommen, das erste Mal, hat sich Netscape damals installiert, so Version 1.0 mehr oder weniger. Und das Geile war, du saßt halt in diesem Raum, ne, mit so, weiß nicht, 20 anderen Kerlen, alle Geeks vor ihrem Bildschirm. Und dann haben sie sich alle eingeloggt und das Erste, was sie gemacht haben, ist Netscape auf und was haben sie eingegeben? Playboy.com. Alle quasi getestet, geht Internet oder nicht. Und weil das war eine der ersten Seiten, jeder kannte die, jeder wusste, dass es die gibt. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, krass, also wie das jetzt schon so anfängt. Und dann habe ich angefangen quasi und habe mit Freunden, die ich online kennengelernt habe, in so Chat-Systemen, angefangen, Passwörter auszutauschen von Pornoseiten. Okay? Und da hast du sie also angefangen kennenzulernen. Also das waren alles, damals noch gab es quasi kein kostenloses Zeugs online. Quasi gar nichts.
Also Passwörter für Paid Subscription.
Genau. Die so früher angefangen haben. Es gibt einen Film, der heißt Middleman. Es geht um quasi den Anfänge der Internet-Bezahlsysteme und sowas. Und die kommen alle durch Pornografie. Ne? Paycom ist eins von den großen zum Beispiel, die damals angefangen haben. Und da habe ich über diese Seiten, halt über Leute, die ich aus der Szene kannte, angefangen, Passwörter zu tauschen. Und dann hast du so eine Liste gehabt von 40 Seiten und hast einfach nur, war nur noch so ein Game, einfach mehr Passwörter zu kriegen, um halt mehr Zugänge zu kriegen zu Pornoseiten, um mehr Zeug zu sehen. Aber es war alles Bildzeug einfach nur. Ne? Ganz, ganz wenig Video. Mhm. Und so 2 Jahre später hat es angefangen, dass du so Videos angefangen hast zu sehen, aber so ungefähr so groß auf deinem Bildschirm, musst du so gucken. Vollkommen verpixelt, absoluter Scheiß. Aber es war ne, so ein 30 Sekunden Video. Mega.
Hammer. Ja.
Ganz krass.
Ja, ja. Hatte also damals für jeden Jungspund.
Ja, genau. Das, ja, eben, genau. Krass.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Die, ihr habt alle zuerst Playboy die Seite aufgemacht. Welche Inhalte hat Playboy damals kommuniziert? Waren das auch nur Bilder?
Ja,
oder war
nur
das auch
Bilder.
Schon so ein Magazin, dass man eben Artikel, Werbung nee. Vielleicht sogar auch schon
ja,
auf der Seite
ganz
gefunden
wenig.
Hat?
Nee, es war eher so ein, das war eher so eine Company-Page, mehr oder weniger, mit so ein bisschen so jetziges Magazin, was in den USA gab und so, so ganz, ganz wenig, aber die waren ganz schlecht online. Mhm. Also hatten ganz, ganz wenig Zeug da.
Und das hat sich dann alles sehr, sehr schnell quasi verselbstständigt, dass eben diese Videos immer größer wurden, weil die Nachfrage wahrscheinlich umso größer war.
Genau. Und die haben halt, du hast halt gemerkt, dass die ganzen so Oldschool-Firmen, also entweder Videofirmen oder halt die Magazine und sowas, nicht so den Plan hatten. Und das, was angefangen hat, ist, dass Leute wirklich hingegangen sind, haben sich irgendwelche Pornoheftchen gekauft in einem Laden, haben die eingescannt und haben die Bilder online getan.
Mhm.
So hat das angefangen. Ganz schlimm. Okay. Also richtig böse und verkauft, ne? Also wirklich, wirklich böse. Aber so hat das angefangen und dann fing es erst langsam an, dass Leute dazugekommen sind, die gesagt haben, wir machen das jetzt professionell und wir machen jetzt so Content selber und so weiter und so fort. Und halt, wie gesagt, erst dann so um die 2000 rum hat es wirklich angefangen mit Video immer mehr. Und dann hat auch kostenloser Content angefangen. Weil dann hat es wirklich so angefangen, dass Leute festgestellt haben, das ist super einfaches Geld. Ne? Also ein Kerl, der irgendwie im Supermarkt arbeitet, hat festgestellt, er hat irgendwie, weiß nicht, einen Kontakt zu irgendwem, der ihm das erklären kann. Dann baut er sich eine Webseite, tut da ein bisschen kostenloses Material drauf, das er von anderen Firmen kriegt, einfach gestellt, generiert Besucher, die schickt dazu Paysites, die kaufen was und der macht seine $1,000 im Monat und ist happy. Ja. Und davon gab es halt abartig viele. Immer, immer mehr, besonders in den USA. Und dadurch ist dieses Business gewachsen. Mhm. Ganz, ganz krass.
Okay, also das heißt, Geld hat man mit diesen Paid Subscriptions verdient, weil jetzt wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ganz naiv, wenn ich auf eine Pornoseite gehe, natürlich kann ich jetzt wahrscheinlich primär von den letzten, schon jetzt ein bisschen länger, ne, dass ich da jetzt auch vielleicht mal auf der einen oder anderen Pornoseite gewesen bin, völlig egal, aber ich habe jetzt erstmal das Gefühl, das ist ja alles for free, ich gehe da aufs Internet drauf, dann klicke ich die Adresse ein und ich gucke mir da die Filme an, ich bin ja nicht so doof und bezahle dafür irgendwas, an welcher Stelle verdient man denn damit Geld, außer durch Paid Subscription, weil Werbung habe ich mal, ich habe mal irgendwann im Internet, du hast mal einen Vortrag irgendwo gegeben, da hast du gesagt, dass ihr, glaube ich, mal probiert habt, auf Seiten normale Werbung zu schalten und relativ logisch, nächster Gedanke war, dass ihr dann gemerkt habt, so von wegen so, ja gut, wenn ich jetzt Werbung für einen Fernseher mache, neben einem Pornovideo, ist es sehr unwahrscheinlich, dass jemand sagt, so mitten im Prozesses der Masturbation so, ah fuck, ja geil, 75 Zoll Fernseher, den kaufe ich jetzt. Sondern, dass man quasi nur wiederum Werbung machen konnte für andere Produkte im sexuellen Content.
Genau. Ja, das stimmt. Also das Problem ist sicherlich da, aber es funktioniert besser, als man denkt. Also gerade in dieser Masse. Ne? Also was halt passiert ist, dass diese ganzen kleinen Leute, die kleine Webseiten hatten, das sind die so Leute wie mich am meisten hassen, weil ich quasi durch Pornhub und YouPorn das Ganze auf eine Seite gepackt habe, ne? Und alles quasi zu mir gekommen ist und ich daher erheblich mehr Besucher hatte, als die je hatten, als die alle zusammen je hatten. Ne? Also als ich angefangen habe, hatten wir auf unseren Statistiksystemen irgendwie vielleicht 15 Millionen User am Tag.
Puh, aber ich
und 15 Millionen User.
Als du den Tag gesagt hast, war so okay, crazy.
Ja, Moment. Aber das
kommt ungefähr genau zu der Hörerschaft von unserem Podcast.
Also das passt pro Tag. Sich
an. Ist das eben ähnlich.
Das ist, als ich angefangen habe, auf den ganzen vielen kleinen Seiten, Pornhub heute hat 100 Millionen am Tag.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, als du realisiert hast, dass deine Seiten 15 Millionen Mal am Tag besucht werden? Und was war da, was ging da so in dich vor?
War ich gar nicht mehr
vor?
So jung. was war das denn? Das war so mit 30 ungefähr, würde ich sagen. 28.
Hat man da das Gefühl, dass man es geschafft hat in irgendeiner Art und Weise, dass man merkt, dass man der Konkurrenz so weit voraus ist?
Ich weiß nicht, das war nie so mein Ziel. Okay. Also ich habe das nie so gemacht mit irgendeinem Ziel im Auge. Ne? Ich habe einfach weitermachen wollen. Hat einfach Spaß gemacht, weißt du? Einfach wachsen und immer größer.
Ja, aber dann interessiert mich doch, was war der Anreiz? Weil das Gute, dass du es jetzt sagst, weil du sagst, ja, das war jetzt nicht so mein Anreiz. Ist es da so ein bisschen auch wiederum so ein, fast so ein, also es ist natürlich ein besonderer Bereich Pornos, man dahin geht. Ist es dann vielleicht so ein bisschen, dass man sogar so ein bisschen sagt, so Mittelfinger, so guck mal, was ich jetzt mache, ich so mit einer Pornoseite, ist das nicht verrückt? Ich meine, wir reden über Pornos und nimmst dir halt diese Nische, die vielleicht eben noch nicht bedeckt wurde, machst die groß, Oder was war das Ziel? Was war deine Intention?
Ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe kein Ziel gehabt. Das Ziel war letztendlich, lass mal ausprobieren und gucken, wo es hingeht. Und es hat einfach nicht aufgehört. Das war dann schon nicht irgendwann komisch, ne? Also gerade wenn du dann da sitzt und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt rechne ich mal. So wie viele pro Sekunde Leute sind auf den Seiten und so ein Zeugs. Und dann denkst du echt, okay. Oder wie viel Umsatz darüber läuft und so ein Zeugs. Das ist natürlich schon, ist cool zu sehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwo dann deprimierend, wenn du die anderen Seiten anguckst, die eben nicht im Pornobereich sind, die halt viel, viel mehr wert sind, obwohl sie viel weniger User haben, mhm. Was natürlich auch irgendwo verständlich ist, aber trotzdem ist es so eine Überlegung, die einem ein bisschen nervt.
Was sind das so Beispiele?
Ja, aber also alles, was es so in der Tech-Bereich gibt, ne? Also wirklich alles. Also wenn du dir anschaust, Pornhub ist die Seite Nummer 12 der Welt oder sowas oder 13, mhm. Also da gibt es jetzt nicht wahnsinnig viel, was größer ist. Deswegen das
muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Pornoseite. Ja, ja. Keiner redet drüber.
Ja, ja, ne? Also keiner gesehen.
Keiner. Genau. Das ist halt wirklich absurd. Und deshalb interessant, dass man sich dich vielleicht als Person, aber gut, da tun natürlich dann vielleicht auch andere Faktoren, wie so ein Hugh Hefner oder so, tut wahrscheinlich seinen Beitrag dazu, dass man sich denkt, ja, das ist ja so alles eine Riege und irgendwie, da kann jetzt ja kein normales Business-System hinterstehen, sondern das muss jemand sein, der den ganzen Tag nackt mit einer Bademantel rumrennt und goldene Zähne irgendwie im Mund hat, so, und hinter ihm die ganze Zeit ein Harem von Frauen ihm folgt, so, das ist interessant, dass man sich da so leicht verwirren lässt.
Aber ich glaube, das ist die meiste Zeit auch wirklich so, ne? Oder sehr oft so. Also wenn du dir sonst so große aus der Branche anguckst, dann ist das sehr, sehr oft so. Also das
dass sie genauso rumlaufen?
Also mit so diesem typischen Klischeezeug ist schon krass. Also es gibt eine Party, die ist jedes Jahr in L.A., die heißt Players Ball. Das klingt schon bescheuert. Und wenn du dir anguckst, was da abgeht, das ist schon sehr Klischee. Also
Leute sind abgefahren auf dieser Party?
Ein paar hundert bis tausend ungefähr. Das aber alles Businessleute, klein, oder? Ja, aber alles aus der Branche, aus L.A. Also mehr oder weniger L.A. Mhm. zum Beispiel. Das ist auch in anderen Städten, aber so ungefähr. Aber ich glaube, du hast schon genug Leute, die dieses Klischee bedienen. So ist es nicht. Aber ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich so groß geworden bin, weil ich es eben nicht bedient habe. Und ich halt eben nicht dadurch gewisse Limitierungen hatte. Ne?
Quasi einen Überblick behalten.
Kann es auch sein, dass wenn die Leute sich dieses Bild selber in dem Kopf zusammenreimen und die fehlende Transparenz gegensteuern kann, dass man sich da quasi, dass man einfach aneinander vorbeiredet, dass die Branche zwar da ist, aber sie ist nicht nur das und die Leute, die sowieso nicht über Porno reden und sowieso nicht auf Pornoseiten sind, noch nicht mehr dahinter blicken können. Nee, und das dann nicht begreifen und diese Transparenz einfach nicht gegeben ist. Es gibt tausend andere Bilder, wie Mark Zuckerberg sich mittlerweile, glaube ich, aber auch mit der zeitlichen Änderung, sich einfach auch positioniert und zeigt, wie er lebt oder wo er gerade ist oder was er macht. Dass das eben in der Branche nicht der Fall ist.
Ja, ist wenig.
Kennt man die Macher vieler verschiedener Seiten?
Sehr wenig. Es gibt so ein paar Leute, die du online hast, die aus der Szene kommen, aber die wenigsten, also ein paar halt, die das auch auf Instagram ziemlich pushen oder gepusht haben in der Vergangenheit, aber immer weniger und auch nicht wirklich viele davon. Mhm. Das stimmt, das hast du nicht.
Jetzt ist natürlich der nächste Schritt, du hast dann da dein Business gefunden und das hat dann halt funktioniert und so hast du dir ja ein Grundeinkommen erschließen können, von dem du sehr gut leben konntest. Jetzt wäre einfach für uns, weil wir haben vorhin drüber gesprochen, bevor du jetzt dazugekommen bist, wir haben so ein bisschen davon gesprochen, dass man, wir haben jetzt vorhin gesprochen, würdest du eigentlich, wenn du jetzt plötzlich zu Reichtum kommen würdest, so ins Weltall fliegen oder sowas, irgendwie so was Absurdes machen würdest, weil es jetzt gerade auch ein aktuelles Thema ist.
Ja, klar.
Mit absurd meint Niklas, wir haben gestern auch schon im Auto drüber gesprochen, ob man sich vielleicht einen kleinen Finger abschneiden würde für eine Summe Geld.
Ah, okay. Diese dummen Fragen. Diese Gedankenspiele, was würde man denn tun? So möchte man, vielleicht jetzt mal ein weniger absurdes Beispiel, die Frage, über die man sehr viel diskutieren kann, möchte ich morgen im Lotto gewinnen? Also grundsätzlich würde man, aus Reflex würde man sagen, ja, auf jeden Fall. Ich bin eine Person, ich kann das mittlerweile nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, ob ich von heute auf morgen, ohne dass ich dafür was geleistet habe, Reichtum erlangen möchte und einfach reich sein möchte. Ich bin der festen Überzeugung, dass es im Leben einen vorantreibt, in kleinen Schritten Ziele zu erreichen. Und da halte ich es nicht für schlecht, dass man dann am Ende irgendwann bei Reichtum auskommt. Das ist sicherlich auch was ich mir auch sehr schmeichelhaft vorstelle, sich Sachen ermöglichen zu können, weil natürlich auch Geld und Reichtum einfach ein Mittel dafür ist, um sich vielleicht auch Zeit in irgendeiner Weise zu erkaufen, die man nicht zum Beispiel an einen Schreibtisch gefesselt verbringen muss, sondern man kann mehr von der Welt sehen und so. Aber ich möchte, glaube ich, nicht von heute auf morgen einfach diesen Reichtum haben.
Aber differenzierst du das jetzt zwischen privatem Reichtum und unternehmerischem Reichtum, dass du etwas groß machst und die Firma XY, die du gegründet hast, so und so viel Geld wert ist und du dir selber sehr, sehr wenig auszahlst, aber das, was du kreiert hast, sehr, sehr wirtschaftlich erfolgreich ist?
Naja, ich möchte nur einfach nicht von heute auf morgen diesen plötzlichen Reichtum haben. Dass ich über Zeit X zu arbeiten, ist eine Sache. Mhm. Das finde ich okay. Und es geht auch nicht darum, dass ich sage, ich will in meinem Leben nie mal irgendwie viel Geld haben. Ich glaube, das ist auch super schwierig, ne? Geld ist sowieso.
Sehr relativ.
Fangen wir vielleicht mal mit den Vorteilen an. Was hast du in deinem Leben als Vorteil erlebt, finanziellen Reichtum zu besitzen?
Ich glaube, das Wichtigste, hast du gesagt, das Wichtigste ist, dass du dir Sachen erlauben kannst letzten Endes. Ne? Also das ist auch das, wofür ich es meistens benutzt habe. Also natürlich auch spielzeugmäßig, ne? Also Autos oder sowas, klar. Oder schöne Häuser oder ne? Solche Sachen auf jeden Fall. Aber das viel Wichtigere sind Erlebnisse. Also oder so Freizeit kaufen quasi. Ne? Das ist ja, was du am einfachsten machen kannst, mehr oder weniger. Und was ich glaube auch, was dir am meisten letztendlich bringt, ne? Weil du erstens neue Sachen entdeckst und dadurch dich weiterentwickelst und dann halt, wenn du das dann geschickt machst, auch nicht übertreibst, weißt du? Und das war, glaube ich, das ist das Schwerste, also da aufzupassen. Und da kann ich nachvollziehen, warum du sagst, so plötzlich Reichtum erreichen. Ich glaube, das ist gefährlich, weil du halt nicht reingewachsen bist, ne? Und so dieser extreme Sprung, der ist anstrengend und dann verrennt man sich relativ schnell, ne? Weil du glaubst nicht, wie einfach man Geld ausgeben kann. Es ist echt schlimm.
Gibt's da in dem Bezug einen Lebenstraum, den du dir damals oder in der Vergangenheit schon realisiert hast oder vielleicht genau deswegen nicht, nachdem du schon gesagt hast, man muss aufpassen, dass man sich das nicht verspielt sogar, weil wenn man einen Lebenstraum mal sich erfüllt vielleicht, symbolisch gesprochen, dann ist der vorbei.
Ja, ja.
Gibt es da was, wo du sagst, so, das war ein Erlebnis?
Schwer. Lebenstraum, also ich weiß nicht, ich finde Reisen ganz toll. Mhm. Und ich habe ganz, ganz böse viel Geld für Reisen ausgegeben. Ganz, aber auch Reisen, wo du vom Stuhl fällst. Ne? Also ich war zum Beispiel auf einem Eisbrecher im Norden, in Svalbard, nördlichster Teil von Europa. Also über 81 Grad, glaube ich, ist das. Und ich war da mit 6 Leuten, also mit Crew und mit dem BBC-Filmteam, das die Polarbären gefilmt hat.
Ach krass.
Und die haben mir einfach die Gegend gezeigt. So, okay. Sowas zum Beispiel. Ja. Ne? Sowas machen zu können ist halt geil, weil das einfach ein Erlebnis ist, das vergisst du halt auch nicht. Ne? Das sind coole Sachen. Und die habe ich auch gern gemacht und die mache ich auch gerne immer noch, wenn ich so die Zeit dafür habe und mal Lust habe, das zu tun. Aber sonst, ich habe mir ein paar Autos gekauft, aber die habe ich auch wieder verkauft, weil irgendwann merkst du auch, das ist auch irgendwie bescheuert. Mhm. Für mich eine schöne Gegend, wo ich wohnen kann und wo ich mich ruhig fühle und wo ich nach Hause komme und sowas, das ist super angenehm. Das ist schön.
Dass du uns eingeladen hast. Richtiger Schuss ins Knie.
Ja, aber ist auch lustig. Weißt du, Freunde dazu haben, ist auch ganz cool. Also daher, ich finde das ganz lustig. Also, aber ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, der mir gefällt daran. Also sonst habe ich ja, ich habe aber auch nie so einen Lebenstraum gehabt, wo ich sagen würde, das habe ich mir als Kind schon immer gewünscht. Nicht wirklich.
Wo wir vorher schon drüber gesprochen haben, Niklas und ich, über die Reise ins Weltall.
Ja.
Inwiefern interessiert dich das?
Null.
Ja?
Ja, gar nicht.
Okay, dann anders gefragt. Kannst du es nachvollziehen, wieso das jetzt gerade gemacht wird, warum sich da Leute Rennen leisten und vielleicht, ist es so ein bisschen, muss man ganz direkt fragen, ist es so ein bisschen Langeweile, dass man irgendwie nicht mehr so richtig weiß,
also
was man als nächstes machen soll?
Von den dreien, die sich da die Rennen leisten, ist das, glaube ich, Langeweile.
Ist Langeweile,
ne? Ich glaube schon. Also ist ja jetzt die drei sind doch sehr extrem.
Da steckt jetzt aber kein richtiger Pioniergeist hinter, oder? Das
null,
ist so reines.
Nee, es ist einfach, ich bin der Erste. Badge. Das war typisch. Also gerade Richard Branson, das passt total zu dem, finde ich. Aber grundsätzlich finde ich halt, deswegen habe ich es auch gesagt, also das reizt mich nicht wirklich, jedenfalls nicht das, was die jetzt machen. Ne? Also was ich cool, glaube ich, ganz cool fände, wäre wirklich so zur internationalen Space Station zu gehen und dann da so zu bleiben für eine Woche oder sowas und dann wieder zurück. Das könnte ganz lustig sein, aber das ist halt auch so ein Akt. Ne? Und das kann man aber auch wiederum irgendwo medial ausschlachten. Ne? Das ist auch nicht schlecht. Aber sonst so fliegen und dann, nee, das ist irgendwie langweilig. Finde ich jedenfalls.
Ich finde es halt insofern interessant, wir sind ja gerade in so einer Zeit, wo, also meistens stehen mehrere Fronten voreinander. Ne? Es ist halt, ob links oder rechts, ob arm oder reich, es sind halt immer Fronten voreinander und die verhärten sich halt immer mehr. Und ich kann halt, oder man findet sich immer wieder an dem Punkt wieder, wo man es dann kurz versteht und dann wieder kurz da rausspringt. So ist es halt zum Beispiel so, wie gesagt, wenn ich jetzt sehe, dass solche Leute jetzt im Weltall fliegen, denke ich mir halt kurz so, fuck, wie sau dumm. So, nehmt doch die Kohle und macht irgendwas Interessantes damit. Ja, also entweder was Interessantes für euch, wo man sich denkt, so, verstehe ich, oder macht irgendwas Gutes mit dem Welt, aber lasst so die Scheiße sein. Dann ist man jetzt bei dir zu Besuch und es gibt viele Sachen, wo ich sage, so geil, kann ich verstehen, finde ich auch richtig geil. Es gibt wahrscheinlich viele Sachen, wo ich sage, so würde ich auf gar keinen Fall mein Geld für ausgeben. Aber man kommt halt so leicht an den Punkt und das ist wahrscheinlich auch natürlich in irgendeiner Weise, denke ich, Neid, der natürlich immer mal aufkommt, wo man Sachen sieht, wo man sagt, das hätte ich auch gerne und deshalb neige ich dazu, das erstmal blöd zu finden, dass der andere das hat, weil ich es nicht habe. Und ich finde es, glaube ich, wichtig, diesen Punkt nicht so einreißen zu lassen.
Ja,
ich meine, ich sag mal so, wenn ich jetzt aber dich nicht kennen würde und nicht hier jetzt schon zweimal gewesen wäre und mir sowas mal selber, sag ich mal, angucken dürfte, würde es mir auch wiederum sehr leicht fallen, einfach zu sagen so, ja klar, sitzt jemand da in seinem Haus in weiß nicht was, so, der hat ja leicht reden. Ist ja scheißegal, was du dann sagst. Ich würde halt immer denken so, ja, ist ja gut, dem geht's ja auch gut. So, ne? Also das ist so ein Prozess, den ich halt sehr leicht finde. Deshalb finde ich es halt ganz interessant, nur mal von dir zu hören, A, was glaubst du, was sind die Vorteile? Aber B, was sind denn aus deiner Sicht, gibt es irgendwas, was du, vielleicht gibt's bereuen, das falsche Wort?
Gesellschaftliche Pflichten, denen man quasi gerecht werden muss, weil die anderen sagen, ja, aber der kann das, der könnte das machen?
Ich weiß nicht, ob es Pflichten gibt, aber ja.
Also unausgesprochen.
Ja, Pflichten, ne? Ja, vielleicht. Ja, das kann sein, dass Leute das erwarten. Also was ich kriege alle möglichen Briefe und sowas, ne? Dem bezogen, so, dass irgendwer will, dass ich denen Geld gebe und so ein Zeugs. Aber das würde ich jetzt nicht eine Pflicht nennen. Oder eine unausgesprochene Pflicht vielleicht irgendwo schon. Oder so eine Überlegung, dass du hast es ja, kannst auch helfen, so ungefähr. Habe ich wohl auch gemacht, teilweise.
Was,
ne?
Natürlich, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ja, ist natürlich kein Nachteil, wenn man die Möglichkeit hat zu
helfen. Nee, schon klar. Das habe ich auch gemacht.
Achso, ja, genau. Das waren jetzt mal zwei Punkte, ja.
Aber Nachteil, also es gibt einen Punkt und ich glaube, das ist so Beschweren auf hohem Niveau, so ein bisschen jedenfalls, beziehungsweise ist, glaube ich, schwer nachzuvollziehen. Glaube ich jedenfalls, aber müsst ihr mir sagen. Ich glaube, was wirklich blöd ist, ist, dass sobald du eine gewisse Anzahl Geld hast, dann gibt es gewisse Systeme auf dieser Welt, die versuchen rauszufinden, ob das alles so wirklich okay ist und dir dauernd an Karren fahren wollen. Also Staaten halt und sowas. Ne? Und das ist anstrengend und das ist halt anstrengend, weil es so übertrieben ist. Also ich kann das nachvollziehen, wenn irgendwie jemand mal gucken will, ob da steuertechnisch alles okay war und so weiter und so fort. Das ist alles wunderbar. Aber das hat sich halt bei mir so lange rausgezogen und es passiert immer noch so Kleinigkeiten, die einfach nur nachhaken, einfach nur, weil sie wissen, es könnte was zu holen geben. Das ist nervig und das ist anstrengend und das passiert, wenn ich jetzt so mit Leuten rede, die ich kenne, die auch viel Geld verdient haben, sehr, sehr vielen Leuten. Und das ist, darf man nicht unterschätzen, aber auch weil, ja, vielleicht ist das so eine Art Pflicht, weil es so von der Gesellschaft erwartet wird, glaube ich, dass die Regierung und so weiter und so fort sicherstellt, dass jemand mit viel Geld auch wirklich das zahlt, was zu zahlen ist, beziehungsweise da hilft, wo zu helfen ist und auch da keinen Scheiß baut. Ne? Gerade aus der Bankenkrise, wo super viele sich beschwert haben, dass die Banker einfach davon gekommen sind und so ein Zeugs. Ne? Ich glaube, daher gibt es immer wieder so Punkte und dann gibt es bei mir halt obendrein noch diesen Nachteil, Pornobranche, das ist da hat bestimmt irgendwas. Also da ist ja bestimmt was zu finden. Diese
Schmuddelfilme.
Genau, also Blödsinn. Und das ist halt blöd, ne? Ja. Aber da muss man einfach mit leben. Aber Nachteil, ich weiß nicht, ob das ein Nachteil ist. Das ist halt nervig, aber Nachteil.
Es ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man auf jeden Fall weiß, dass, also wie du schon ganz richtig sagst, wird der eine verstehen können oder der andere nicht.
Ja.
Das ist halt super schwer, sich da reinzuversetzen. Ja, finde ich auch von meiner Warte aus schwer, sich reinzuversetzen. Genau, wo ich mir denke, so, ja, vermutlich. Und das sind dann lebt man halt in zwei, das ist halt dann doch, man lebt halt in zwei Welten, ne? Weil ich kann mir total vorstellen, dass da so, weil, ne, also das ist ein sehr ganz klarer Punkt, wenn ich am Ende des Jahres meine Steuer mache. Und da kommt halt, ne, was ich halt abdrücken muss, da beiße ich mir auch in den Arsch. Kann ich mir auch vorstellen, was da bei dir für ein Brief kommt. Aber natürlich, ne, kannst du dir jetzt schon wahrscheinlich vorstellen, wie Leute wahrscheinlich reagieren, die das hören, die werden dann sagen, ja gut, aber der hat ja auch viel.
Ja, ja. Ja,
und
ja.
So ist natürlich immer die Relation.
Aber ja? Ich glaube mal, dass man das dann wiederum mit der eigenen Weltanschauung ein bisschen optimieren oder anpassen muss. Das sage ich aus dem mit dem Wissen, dass da hinten eine Buddha-Statue ist. Denn du hast vorher das Thema Neid angesprochen. Und das Thema Neid oder das Gefühl Neid ist ja eher ein negatives, was, wenn du es verspürst, nur negatives fast schon provozieren könnte. Deswegen, das hat mir einst eine sehr weise Person gesagt, das war nicht Buddha persönlich natürlich, dass man das doch vielleicht eher in Bewunderung ummünzen sollte, denn, wie auch du Fabian, hast ja in der Vergangenheit extrem viel geleistet, um da auch hinzukommen. Ja, du hast diese Lücke, diese Nische im Markt entdeckt und hast dann diese ganzen Passwörter der ganzen Internetseiten zusammengesammelt, wie ein Bitcoin-süchtiger Jugendlicher, der jetzt das große Geld riecht.
Ja,
so ungefähr. Und es hat sich super für dich ausgezahlt.
Ja, das sicherlich, aber ja.
Also ich versuche irgendwie jede Seite so ein bisschen zu spiegeln. Ich versuche halt natürlich auch so ein bisschen so eine Wut zu verstehen, die vielleicht viele Leute gerade verspüren, was halt eben Leute angeht, die viel Geld haben. Wird es immer mehr eine Verantwortung mit seinem Geld? Und da rede ich jetzt nicht nur von dir, sondern ich frage mich das bei mir auch manchmal. Müsste ich jeden Monat in weiß nicht wie viele Projekte einen Teil meines Geldbutterns, weil wir jetzt gerade in so einer Zeit sind, wo jeder sich vielleicht an Arsch packen muss und sagen muss, jo, Alter, jetzt geht's gerade richtig heftig bergab, downhill, ne, vom Feinsten. Jetzt müssen wir mal alle hin und jetzt alle mal tief in die Tasche greifen und umso mehr Geld in Projekte irgendwie buttern. Wie ist es? Haben wir eine andere Verantwortung?
Ich finde es interessant, dass du es ansprichst, denn klar, das ist eigentlich ein allgegenwärtiges Thema. Jetzt natürlich mit den jüngsten Umweltkatastrophen auch in Deutschland, die sehr, sehr nah passiert sind, wird diese Gefahr immer realer und nicht, dass, wenn sie nur in den Nachrichten passiert sind, diese Katastrophen und Kriege nicht real sind, kriegt man jetzt eine ganz andere, ein ganz anderes Bild der Situation. Deswegen, ich glaube, unabhängig des Geldes ist es immer eine gute Aktion zu spenden, denn wie man auch immer schon so schön sagt, ne, jeder Euro hilft. Und wenn viele Leute sich zusammentun, egal wie viel Geld sie im Geldbeutel haben, ist es eine gute Sache.
Ja, also ich glaube grundsätzlich, klar, macht das Sinn. Jeder kann was geben, also die meisten können was geben irgendwo. Und ich glaube auch super und sehr oft leider, glaube ich, geben auch Leute, die nicht so mega viel Geld haben, eher was. Wenn du es dann so Prozentsatz anguckst, ist das sehr viel schneller viel im Gegensatz zu irgendeinem Jeff Bezos oder mir oder sowas. Aber ich glaube, was auch mega wichtig ist, ist, dass du aufpasst, wo du das machst. Ne? Weil ich glaube, es gibt super viele Leute, die so, also es gibt ja so viele Charities und so ein Zeugs, was du so findest und die so die Werbung quasi machen online und versuchen, Geld zu kriegen für Projekte, ich in weiß nicht wo. Und ich glaube, du vergisst viel zu oft Lokaleres. Also wie zum Beispiel jetzt die Katastrophen. Aber generell immer, ne? Also ob es jetzt ein Kinderheim ist bei dir in der Gegend oder solche Kleinigkeiten, ne? Und das ist, glaube ich, super, also das ist für mich immer super wichtig. Also ich, wenn ich irgendwo Geld spende oder helfe, ob es jetzt Geld oder Dinge sind oder sowas, ne? Dann ist das sehr oft irgendwas relativ Nahes bei mir. Also ich habe zum Beispiel hier in einem Kinderheim Mobiliar geschenkt, weil die irgendwie uralte Sachen nur hatten, so ein Jugendheim, weißt du, so für 14- bis 18-Jährige. Sowas zum Beispiel. Oder ich habe, als ich einmal im Urlaub war, das ist wieder weit weiter weg, aber das hatte wieder so eine Verbindung halt. Ne? Ich war in Virunga im Kongo und habe da gespendet, weil die da halt so ganz abgefahrene Projekte machen, um diesen Nationalpark und die ganze Gegend drumherum zu schützen und Gorillas und sowas. Das fand ich super interessant, aber also das sage ich halt. Ich mache das dann ganz gerne, wenn es irgendwas mit Verbindung hat zu mir, aber dann mache ich es auch. Dann ist es auch, habe ich auch kein Problem damit. Und aber ich will es halt auch sehen können. Ne? Also es ist irgendwie, ich finde es immer super gefährlich, hinzugehen und Geld irgendwo hinzuspenden und dann weißt du, das geht da irgendwo hin. Klar, es gibt jetzt Webseiten, wo du gucken kannst, wie viel kommt da wirklich an und so ein Zeugs. Aber und dann? Und was machen die wirklich damit? Siehst du das auch wirklich? Ich habe einen Freund, der geht immer in Kosovo zum Beispiel und macht da Sachen. Dem gebe ich immer wieder Sachen. Solche Sachen. Das ist halt cool, finde ich. Und da kennen das alle letzten Endes. Ne? Und das finde ich auch wichtig. Keine Frage.
Ja, guter Punkt. Das finde ich tatsächlich auch sehr vernünftig, vor allen Dingen, glaube ich, wenn es um größere Geldbeträge geht, tatsächlich hinzugehen und zu gucken, was mit dem Geld passiert, vor Ort zu sein. Und in deinem Fall, wie du auch gesagt hast, du reist viel.
Ja.
Du kannst also auch vor Ort sein.
Genau.
Da macht sehr viel Sinn. Also, weil das stimmt natürlich. Also, wenn man mal irgendwohin spendet, ist das sehr abstrakt. Also es geht wirklich, also man verlässt sich natürlich einfach drauf, dass das irgendwo ankommt. Ja. Ist auch wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass man rausgefunden hat, dass das Geld eben nicht dahin geht, wo es hinkommt, was ich das Verwerflichste der Welt finde. Das ist so ganz grausam. Schlimm, ja. Also wenn irgendwohin gespendet wird und die Kohle kommt nicht da an, wo sie hin soll, das ist wirklich das...
Das Leid anderer für den eigenen Profit zu nutzen,
ganz schlimm,
ist da schon schwierig.
Ja.
Ja.
Also eine Frage hätte ich noch, weil es mich interessiert, weil es ein absolutes Klassiker Ding ist, dass einem das zumindest erzählt wird. Wie ist deine Erfahrung mit falschen Freunden?
Ha.
Ja, interessiert mich megamäßig. Weil
das ist schwer, ne? Finde ich. Also das ist ein Thema, das hatte ich früher, also ab und zu mal, wo ich mir bei manchen Leuten nicht so sicher war, aber auch mein Umfeld mich da irgendwie so dahin gedrängt hat. Das war so ein bisschen doof. Aber ich glaube, also ich habe mich irgendwann entschieden, vor ein paar Jahren da aufzuhören, drüber nachzudenken, weil es halt nichts bringt. Ne? Also weil du machst dich nur verrückt, weil du siehst in jedem Scheiß irgendeinen falschen Freund. Ja. Und dann denkst du dir die ganze Zeit nur, ja, aber die Person ist ja eh nur da mit dem Geld oder die Person ist eh nur da, weil es hier gerade gemütlich ist oder sowas. Und ich glaube, wenn du aufhörst, darüber nachzudenken und das zu hinterfragen, merkst du das noch viel schneller, ob es so ist oder nicht. Ne? Und dann merkst du irgendwann, die Person meint das ernst und die Person meint das nicht ernst. Oder weil du merkst halt so Kleinigkeiten wie entweder, dass die nie zahlen will, wenn du essen gehst oder sowas. So banale Sachen, ne? Was mir auch egal ist letzten Endes, aber das merkst du halt natürlich. Und das hatte ich in der Vergangenheit, wie gesagt, relativ oft und wirklich schlechte Erfahrungen. Und deswegen bin ich dann irgendwann so eingeknickt, dass ich gesagt habe, ich traue jetzt keinem mehr und die können mich alle mal und das ist alles scheiße. Aber da muss er drauf, weil es einfach bescheuert ist. Aber ja, leider gibt es das wirklich. Also ist es echt erschreckend. Also erschreckend. Ich kann es nachvollziehen irgendwo natürlich, aber es ist halt schade. Ne? Sehr schade.
Dann wird man natürlich aber auch wahrscheinlich einfach, traurigerweise, aber es geht dann wahrscheinlich anders, auch immer sehr vorsichtig, was Leute angeht, ne?
Genau.
Im Kontakt.
Ja, klar.
Das würde ich zum Beispiel schon als Nachteil sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das würde mich tierisch abfangen.
Ja, okay, ja.
Dass,
ja,
man halt
ja,
immer,
ja.
Dass man halt immer den Leuten zumindest 5-mal auf die Finger gucken muss, weil man natürlich als Person plötzlich einen ganz anderen Anreiz mit sich bringt, außer, also wenn ich jetzt mich als Person sehe, dann kann ich dazu halt so sagen, so, es gibt halt einfach keinen guten Grund, mit mir sonst abzuhängen, als dass man mich
bestätigen.
Erträgt.
Ich weiß auch nicht ganz genau, wo das hingeht mit der ganzen Reise. Nee,
ist so, um es so richtig dumm zu sagen, ist so richtig dumm zu sagen.
Ist auch sau wenig Kohle im Spiel. Also.
Wirklich. Also meine scheiß rummelige Bude zu Hause, ich bin echt ein unordentlicher Typ und ich denke mir so, es gibt einfach keinen guten Anreiz, um mit mir Zeit zu verbringen, außer dass man mich halt ganz gut erträgt.
Ja.
Und aber so ist der Mensch halt, so ist der Mensch halt gestrickt. Ich glaube, da gibt es auch sicherlich deutlich schmalere und kleinere Beispiele, wo Leute anfangen, aus anderen Leuten Vorteile zu schlagen. Sei es zum Beispiel, du hast einen Freund, der plötzlich, wie gesagt, sich sein erstes super cooles Auto
Das fängt doch allein bei Netflix-Konten an.
Ja,
da zahlt einer Netflix und dann sind einfach mal andere Freunde so, ach so, ist ja interessant. Kann ich eines dieser besagten Passwörter sogar vielleicht haben?
Ja, Beispiel. Genau. Ja, das stimmt.
Einer zahlt Spotify.
Ja,
so
ja,
ist das
ja,
doch.
Ja, ja, das ist krass. Stimmt. Das stimmt. Ja. Aber zum Glück, bei mir ist es halt um dann noch so, das ist ganz angenehm, dass mich Leute nicht erkennen normalerweise.
Das ist aber ein
guter Punkt. Hilft
halt
mega, ne?
Ja.
Weil, wenn die mich erkennen würden, wäre das, glaube ich, viel anstrengender. Aber so hast du halt die Chance, dich mit Leuten zu treffen, die du über Freunde kennenlernst, dann weißt du schon mal, da ist irgendwie, das sollte funktionieren irgendwie, ne? Und dann hängst du mit denen ab und die müssen ja nicht so wissen, was du machst. Irgendwann fragen die das vielleicht, aber das heißt, du hast schon eine Verbindung geschlossen irgendwo davor und das hilft natürlich schon mal so ein bisschen abzufedern. Beziehungsweise, es hilft dir zu merken, ob es falsche Freunde sind, weil die sind dann vielleicht plötzlich ganz anders, sobald sie rausfinden, wer du wirklich bist, weißt du? Das ist ganz cool. Also da ist es ganz angenehm, dass ich nicht so mega bekannt bin in der Hinsicht, dass man mich nicht erkennt auf der Straße und anspricht. Ja. Also wahrscheinlich natürlich jetzt nach dem Podcast.
Ja, jetzt. Also,
Ende, aber okay.
Jetzt 15 Millionen Leute haben jetzt gerade zugehört.
Einer von 15 Millionen. Wer singt das?
Wer weißt singt dieses Lied? Hilf uns,
einer von 80 Millionen.
Keine Ahnung.
Wem ist dieses?
Nee, ach, sag Scheiße. Mir gar nichts.
Wir sind aber auch, das haben wir tatsächlich am Anfang des Podcasts gar nicht gesagt, wir sind übrigens ja gerade gar nicht, wir sind ja in Brüssel
ne,
aktuell. Deshalb muss man vielleicht dazu sagen, hier läuft andere Musik
ja.
und nicht der Scheiß. Gut,
Hammer.
Mensch.
Ey, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Fragen, für die Antworten.
Gerne.
Die wir dich, wir haben dich durchlöchert quasi in den letzten 38 Minuten fast.
In den letzten 38 Minuten? Dann ist ja tatsächlich die Folge doch schon vorbei.
Ja, ist vorbei.
Ja, gut, klar. Fabian, dann bleib noch sitzen bei
okay,
uns.
Okay, super.
Dann rufen wir jetzt raus.
Genau, liebe Leute, wenn ihr wisst, wer der Interpret des Liedes ist, das Niklas und ich in der Anfangszeit der Folge gesungen haben, schickt uns gerne, ne? Einer von 80 Millionen.
Scheiße, ey.
Und also ihr könnt so uns, ne, findet uns bei Instagram, @niklasunddavid, da könnt ihr uns gerne schreiben. Abonniert diesen Account, diesen Podcast-Account, das ist ja auch immer ganz wichtig.
Ganz, ganz wichtig.
Und
nächste Woche treffen wir uns alle wieder in altbekannter Manier zurück in Köln und zurück mit furiosen Geschichten.
So machen wir das. Liebe Leute, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Fabian, vielen, vielen Dank, dass du da
gerne,
warst.
Gerne, gerne.
Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Adios.
Nee, wir singen, muss man sagen.
Wir singen! Oh Gott, das war knapp.